Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Zur Predigt hören wir Gottes Wort aus der Apostelgeschichte, Kapitel 17, die Verse 16 bis 34. Als aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt voller Götzenbilder sah. Und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf dem Markt zu denen, die sich einfanden. Einige Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, stritten mit ihm. Und einige von ihnen sprachen: Was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber: Es sieht aus, als wolle er fremde Götter verkündigen. Denn er verkündigte das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung. Sie nahmen ihn aber mit und führten ihn auf den Areopag und sprachen: Können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren. Nun wollen wir gerne wissen, was das ist. Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben: dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten, und fürwahr, er ist nicht ferner von jedem von uns, denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben: Wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen: Wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus Weg aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ja, liebe Gemeinde, 2000 Jahre Christentum und dennoch ist bei uns manches gar nicht so unähnlich wie damals in Athen. Zumindest können auch wir heute davon lernen, wie Paulus den Menschen damals das Evangelium nahegebracht hat. Und das bedenken wir jetzt in der Predigt in drei Punkten. Erstens, dem unbekannten Gott. Zweitens, keinem ist Gott ferne. Und drittens, kehre um und glaube. Der erste Punkt, dem unbekannten Gott. Liebe Gemeinde, auch wenn vieles von dem Athen damals mit unserer Situation heute nicht vergleichbar ist, so stellen auch wir eben fest, auch nach diesen 2000 Jahren Christentum, dass unsere Gesellschaft auf ihre Art und Weise gottlos geworden ist. Es gibt bei uns zwar in jedem Dorf mindestens einen Kirchturm, aber wie viele gehen sonntags in die Kirche und wie viele leben ihren Glauben in der Praxis? Und bei Umfragen, da sind es bei uns immer noch nicht wenige Menschen, die sagen, ja, ich glaube an einen Gott. Aber ist das der eine Gott, der sich in Jesus Christus geoffenbart hat, so wie ihn die Heilige Schrift bezeugt? Oder haben die Menschen nicht vielmehr oftmals Vorstellungen von einem lieben Gott, den sie sich aus verschiedenen Quellen irgendwie selbst zusammengereimt haben? Einen Gott, den man am liebsten ferne lässt, weit oben im Himmel. Einen Gott, den man dann, wenn es nötig wird, auch in Anspruch nehmen kann. Aber bitteschön, keinen Gott, der die Autorität für unser Leben hat, der unser Denken, unser Reden, unser Handeln in dieser Welt prägen darf. Diese Entfernung von uns Menschen zu Gott, das hängt mit dem Sündenfall zusammen, als der Mensch gegenüber Gott ungehorsam geworden ist. Und obwohl Gott trotz dieses Ungehorsams des Menschen weiterhin ihn versorgt hat, gut versorgt hat, der Mensch wollte dennoch weiterhin nicht auf Gott hören. Und so kam die Sintflut. Und Gott hatte dem gläubigen Noah mit den Seinen einen Neuanfang geschenkt. Aber die Schrift sagt uns, das Herz des Menschen blieb böse von Jugend auf. Und so folgt kurz darauf dann der Turmbau von Babel. Die Menschen wollten nicht zur Ehre Gottes leben, sie wollten nicht nach seinem Willen handeln, sondern die Menschen sprachen damals, wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen. Der Mensch will also seit jeher immer selbstbestimmt leben, zur eigenen Ehre. Er ist sich felsenfest sicher, wir schaffen das. Aber losgesagt von Gott, dem Schöpfer allen Lebens, kann Leben nicht gelingen. Und wenn der Mensch losgesagt ist von Gott, dann bekommt der Mensch Angst. Warum? Weil wenn der lebendige Gott abserviert wird, wenn so das Leben eines Menschen innerlich leer wird, dann ziehen in diesem leer gewordenen Leben immer Götter und Dämonen ein. Und so war es eben auch damals im alten Athen gewesen. Die Menschen damals hatten viele Götter und doch nicht den einen Gott. Sie hatten viele Götter und dennoch Angst. Die Angst, die sie hatten, war die, dass sie mit ihren vielen Opfern, die sie brachten, irgendeinen der vielen Götter vergessen hätten. Und deshalb stellten die Menschen damals in dem großen Athen einen großen Altar auf, den gaben sie den Namen, den beschrifteten sie, dem unbekannten Gott. Wie viele Altäre gibt es bei uns im privaten und im öffentlichen Raum? Der gottlose Mensch unseres Kulturkreises, liebe Gemeinde, er baut sich andere Altäre und Tempel wie damals. Heutzutage sind das eher Prachtbauten von Unternehmen, von der Finanzindustrie und der Politik. aber auch Theater, Filmpaläste, Sportarenen. Auch All-Inclusive-Reisen und digitale Welten sind dem modernen Menschen oftmals zu seinem Altar geworden. Und der Mensch opfert auf diesen modernen Altären keine Tiere oder Feldfrüchte mehr, sondern er opfert auf seinen Altären seine Kraft, seine Zeit und sein Geld. Ganz hoch im Kurs steht der Altar der Gesundheit. Wo man hinschaut, Fitnesskult, Yoga, vegane Ernährung. Dass wir uns nicht falsch verstehen, ich spreche überhaupt nicht gegen gesunde Ernährung, gegen gesundes Leben, dass man seinen Körper auch pflegt. Unser Leib ist der Tempel Jesu Christi, der Tempel des Heiligen Geistes. Ich spreche gar nicht gegen eine schöpfungsgemäße Lebensweise. Wir haben als Menschen eine Verantwortung für diese Schöpfung, auch für unser eigenes Leben. Wenn aber die Gesundheit verabsolutiert wird, wenn die Gesundheit losgelöst wird von den biblischen Vorgaben, dann kann uns die Gesundheit schnell zu einem Götzen werden. Und wenn in unserer aktuellen Situation die Gesundheit als allerhöchstes Gut betrachtet wird, dem alles andere untergeordnet wird, auch die Freiheits- und die Bürgerrechte, die Bildung unserer Kinder und Jugendlichen, das wirtschaftliche Wohlergehen der nächsten Generationen auf Jahrzehnte hin, dann müsste das uns eigentlich ins Nachdenken bringen. Und dann gibt es ja auch noch den modernen Altar der Macht. Wer hat das Sagen? Wem dient auch diese Krise, in der wir uns im Moment befinden? Wer will sich diese Krise der Menschheit zunutze machen, um andere Ziele zu erreichen? Wer die Strukturen von Ehe und Familie, von Völkern und Nationen auflösen will, für eine Globalisierung, für Einheitsbestrebungen, für eine Weltregierung, der dient niemals dem Willen Gottes, wie es in der Heiligen Schrift bezeugt wird, sondern der dient fremden Göttern oder eigenen Interessen. Damals in Athen, liebe Gemeinde, lautete die Frage: Welches ist der wahre Gott unter den vielen Göttern, die wir haben? Welches ist der größte Gott? Und weil die Menschen diese Frage eben nicht selbst beantworten konnten, beteten sie eben alle Götter an, ganz viele Götter, mit dem Bewusstsein, ja, irgendeiner wird uns schon helfen. Neben diesen falschen Altären und den vielen Götzen gibt es bei uns heutzutage noch eine ganz andere, wichtige und spannende Frage. Die Frage wird an uns Christen immer wieder auch gestellt. Die Frage, gibt es Gott überhaupt? Und ich bin mir sicher, liebe Gemeinde, wenn der Apostel Paulus heute durch unsere Städte oder Dörfer ziehen würde, dann würde dieser Apostel genauso im Geiste ergrimmen über die Götzen der modernen Gesellschaft und die Gottlosigkeit wie damals in Athen. Und selbst diejenigen Menschen heutzutage, die der Meinung sind, ja, es gibt einen Gott, es muss so etwas geben, die sind persönlich oft sehr weit weg von einer lebendigen Gottesbeziehung, von einem Vater-Kind-Verhältnis. Wir haben bei uns zwar im Hintergrund immer noch die Auswirkungen des christlichen Abendlandes, aber wir erleben, ja, wir erleiden im Moment als christliche Kirchen einen riesengroßen Abbruch, ein Wegbrechen der Werte und des Glaubens. Und deshalb ist es bei uns genauso notwendig wie damals im alten Athen, nämlich den Menschen den lebendigen Gott zu verkündigen, ihn den lebendigen Gott nahe zu bringen. Paulus sagte damals den Menschen ein Wort, das bis heute gilt und bis heute den Menschen immer wieder zugesprochen werden muss. Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Keinem ist Gott ferne. Die Athener haben damals, so wird es berichtet, zugehört bei den Worten des Paulus, weil diese Menschen damals sehr neugierig waren, immer eine neue Lehre hören wollten. Der Mensch unserer Tage hat, glaube ich, eine andere oder noch größere Motivation zum Zuhören. Und diese innere Motivation ist seine Angst. Der Mensch des 21. Jahrhunderts ist voller Ängste. Er hat Angst vor der Zukunft. Er hat Angst vor dem Wohlstandsverlust. Er hat Angst vor dem Klimawandel, Angst vor Krebs und jetzt auch Angst vor dem kleinen Coronavirus. Es ist überall zu spüren, welch eine Last gerade über unserer Menschheit liegt. Man hat sogar Angst, dem Nächsten zu begegnen. Angst verunsichert, Angst lähmt. Und die Praxen der Psychologen und Psychotherapeuten sind auf Monate hin ausgebucht. Jesus kennt uns und Jesus weiß, wie es uns jetzt heute gerade geht. In seiner Abschiedsrede sagt Jesus zu seinen Jüngern: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ja, die Welt ist voller Dinge, die uns Angst bereiten. Da kommen wir auch nicht davon, die bekommen wir nicht los, liebe Gemeinde. Der Trost von uns Christen liegt nicht darin, dass wir den Kampf gegen die Angst führen könnten oder gar gewinnen könnten, sondern unser Trost liegt in Jesus Christus, der die Angst überwunden hat, der die Welt mit ihrer Angst überwunden hat. Und wenn wir zu ihm gehören, wenn wir ihm vertrauen, dann bekommen wir Tag für Tag neuen Trost mitten in dieser Welt voller Angst. Ja, als Christen sind wir getröstete Menschen, die immer wieder neu aus Gottes Wort, aus seinem Heil heraus leben. Und obwohl dieses Evangelium eine so alte Botschaft ist, kann sie auch heute jeder von Neuem und ganz befreiend erfahren, wenn er nur dafür seine Ohren und sein Herz aufmacht. Manche sagen ja jetzt gerade in dieser Krise, in jeder Krise liegt eine Chance. Ich habe diesen Satz schon immer für schwierig empfunden, nicht immer für tröstlich und zielführend, insbesondere nicht für die Menschen, die so tief in einem Loch drinstecken, dass sie keinen Ausweg mehr für sich sehen. Was die Corona-Krise allerdings betrifft, die uns ja alle seit über einem Jahr in Bann hält, so muss man tatsächlich feststellen, dass einige Menschen in dieser Krise tatsächlich ihre Chance sehen. Mächtige Vertreter aus Politik, Finanzwelt, Ideologen und Lobbyisten arbeiten gerade an einem Great Reset, an einem Neustart, hin zu dem Ziel einer global veränderten Welt, einer digitalen Revolution. Alles soll ganz neu aufgestellt werden. Ich möchte darin gar nicht mehr ausführen. Ich stimme nur Pastor Wolfgang Nestvogel zu, der genau vor einer Woche in seiner Predigt, man kann sie im Internet nachhören, der in seiner Predigt dies als den neuen babylonischen Turmbau entlarvt hat, als eine Selbstermächtigung des Menschen über diese Welt, eine neue Welt, ein Neustart einer Welt gänzlich ohne Gott. Und dennoch, liebe Gemeinde, diese Corona-Krise, bin ich fest überzeugt, bietet tatsächlich die Chance zu einem Great Reset, zu einem Neustart ganz anderer Art, nämlich jeder Einzelne und alle Völker, ich zitiere Apostelgeschichte, sollen Gott suchen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten, und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Also jeder einzelne Mensch und alle Völker auf diesem Globus haben die Möglichkeit zu einem Neustart in ihrer Beziehung zu dem lebendigen Gott. Er ist ja der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er ist der Erhalter und er ist der Vollender. Damit dies aber die Menschen begreifen können, dass die Menschen dies erkennen können, Dazu ist es notwendig, dass die Kirchen und auch wir Christen Land auf, Land ab den auferstandenen Gottessohn Jesus Christus verkündigen, dass wir ihnen gerade in der Krise, in der Nachbarschaft, überall, wo wir uns bewegen, ihnen den Hinweis geben, wo sie Rettung aus ihrer Angst bekommen können. Ich frage mich aber, warum gerade in dieser Krisenzeit so wenig von diesem Evangelium in der Öffentlichkeit zu hören ist. Warum fehlt auch vielen Kirchen in weiten Teilen die geistliche Beurteilung dieser Corona-Krise? Warum geben wir den Menschen keine Antworten auf ihre Fragen, Nöte und Ängste? Und ich glaube, das hängt damit zusammen, weil die Kirchen vor einem Jahr ganz vorschnell laut gesagt haben, diese Corona-Krise hätte nichts mit Gott zu tun. Dazu könnte ich jetzt wahrlich viel Theologisches sagen, nur so viel. Wenn Gott der Allmächtige und der Barmherzige ist, dann hat er auch diese Krise zumindest zugelassen oder sie gar als Buß- und Gerichtsruf über diese Welt kommen lassen. Und dann ist neben allen menschlichen Erforschungen und Hilfsmöglichkeiten, die wir haben, das beste Mittel ist gegen die Krise die Hinwendung zum lebendigen Gott. In aller unserer Krankheit, mitten in unserem Sterben, in allen unseren Ängsten, in den Einsamkeiten, wo Menschen in ihren Häusern zurzeit zugrunde gehen, in allen Hoffnungslosigkeiten ist es wichtig, den lebendigen Gott zu suchen, ihn anzurufen und zu ihm zu beten. Und viel wichtiger als Gedenkkerzen in Fenstern aufzustellen, wären jetzt Bußrufe und Bußgottesdienste in unserem Lande, um diesen Gott zu suchen und ihm mit unserer Not in den Ohren zu liegen und zu hören, was unser Vater im Himmel uns in dieser Krise jetzt und heute zu sagen hat. Der Apostel Paulus damals in Athen, er ist auf den Areopag gegangen, also auf den großen Ratsplatz mitten in Athen. Und er hat zu der Öffentlichkeit, zu den Menschen gepredigt und sie aufgefordert, diesen einen Gott, den müsst ihr suchen. Und Paulus konnte das sagen, weil er ja genau wusste, was Jesus den Menschen versprochen hatte. Matthäus 7, suchet, so werdet ihr finden, sagt Jesus. Und damit die Menschen eben Gott erkennen können, deshalb ist er ja in Jesus Christus auf dieser Erde gekommen und Mensch geworden. Deshalb hat ja Christus am Kreuz das Heil für uns erworben und er wirkt mit seinem Heiligen Geist bis zum heutigen Tage. Und dieser lebendige Gott, unser Vater im Himmel, er hat nichts mehr und lieber auf dem Herzen als die Menschen in seiner Nähe. Dass die Menschen in der Nähe zu ihm leben, dass die Menschen ihn suchen und finden. Er hat die Menschen gerne, die ihn lieben, die das Heil in Christus annehmen, die Gott allein die Ehre geben und ihr Leben nach dem Willen Gottes und seinen Geboten ausgestalten. Und dieser Völkerapostel Paulus, er war in den großen Auftrag hineinberufen, dieses Evangelium zu verkündigen und die Menschen zu Jesus Christus zu führen. Und damit bin ich beim dritten und letzten Punkt, kehre um und glaube. Ja, Gott hat gewollt, dass die Menschen ihn suchen, damit sie ihn finden können, denn er ist ja jedem Menschen schon ganz nahe. Es heißt hier, denn in ihm leben, weben und sind wir. Das heißt, Gott will uns auch nicht nur in unseren 70, 80 Jahren helfen, wo wir hier auf dieser Erde leben. Er will uns bei sich haben, jetzt aber auch über unseren Tod hinaus. Warum? Weil wir seine Geschöpfe sind, seine Ebenbilder, weil er uns liebt. Und Gott weiß, dass Menschen, die ohne ihn leben, dass diese Menschen verloren sind. Denn er hat einen Tag festgesetzt, sagt Paulus, an dem er das Erdreich richten will mit Gerechtigkeit. Und Jesus Christus, der Auferstandene, kann und will alle, die ihm vertrauen, vor dieser kommenden Stunde des Gerichtes bewahren. So spricht Christus im Johannesevangelium: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Liebe Gemeinde, seit Jesus Christus hier auf Erden war, seit dieser Zeit ist die Unwissenheit vorbei. Denn Jesus ist offenbar geworden, Gott ist in Jesus offenbar geworden. Und dieser Jesus Christus wird seither überall verkündigt. Ja, die Menschen können ihn suchen und können ihn finden. Und Paulus sagt den Athenern: Gott hat über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen. Nun aber gebietet er den Menschen, dass sie alle an allen Enden Buße tun sollen. Also unser Leben immer wieder neu hinkehren zu dem lebendigen Gott, immer wieder zu ihm umkehren und Buße tun. Was heißt das ganz praktisch, Buße tun, liebe Glaubensgeschwister? Ich habe das mal versucht, in 4 kurzen Punkten aufzudröseln. Erstens, Buße heißt, Gottes Größe anerkennen und meine eigene Gottesferne erkennen. Zweitens, Gott meine Verfehlungen bekennen und dankbar annehmen, dass Jesus Christus zur Vergebung meiner Schuld gestorben ist. Drittens, sich dem auferstandenen Herrn Jesus Christus anvertrauen und sich öffentlich zu ihm bekennen. Und viertens, Gott danken, dass wir durch ihn leben und dass wir uns immer wieder von ihm Tag für Tag verändern lassen, heiligen lassen. Liebe Brüder und Schwestern, hier sind wir genau an dem Punkt der Entscheidung, an dem Punkt der Scheidung. Die Philosophen und die Menschen damals in Athen, sie hatten ja neugierig, voller Interesse dem Apostel Paulus zugehört. Als dann aber dieser Völkerapostel vom Gericht Gottes und von der Auferstehung anfing, da sind die Menschen dort reihenweise aus ihren Latschen gekippt. Die einen haben angefangen, darüber zu spotten, heißt es. Heute gibt es leider auch viele, die diesen Gedanken eines richtenden Gottes weit von sich weisen. Aber die Menschen, sie lachten ja bereits über Noah, als er ihnen damals eine große Flut angekündigt hatte. Ja, die Menschen lachten auch über den Lot, als er die Menschen vor dem Untergang von Sodom retten wollte. Und die Menschen lachten über Jeremia, als er ihnen die Zerstörung des großen heiligen Jerusalems ankündigte. Aber alle diese Vorhersagen, alle diese Gerichte, sie sind eingetroffen. Gibt es heute in dieser globalen Corona-Pandemie auch einen Gerichtsruf, einen Bußruf des lebendigen Gottes an uns? Und wer predigt den Menschen die Auferstehung von den Toten? Wer predigt ihnen den Heiland und Retter aus diesem Gericht? Es gelten die allerersten Worte, die Jesus selbst gepredigt hat, als er seine Wirksamkeit hier auf Erden begann. Was hat Jesus als erstes gesagt? Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also die einen haben damals über die Predigt von Paulus gespottet. Daneben gab es dann eine weitere Gruppe von Menschen, die fanden das alles sehr spannend und interessant, was Paulus sagte, aber sie konnten sich nicht für die Annahme des Evangeliums entscheiden. Sie sagten zu Paulus: Paulus, wir wollen dich ein andermal wieder darüber hören. Ein andermal. Die typische Verschieberitis, das gab es damals so, wie es diese Krankheit der Verschieberitis auch heute noch gibt. Ob Gott nochmals mit seinem Wort zu diesen Menschen sprach, ob sie nochmals die Chance bekommen haben, Buße zu tun und das Evangelium zu glauben. Und es gab noch eine dritte Gruppe von Menschen. Einige schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Diese Menschen haben erkannt, dass ihre Schuld und Sünde sie vom wahren Gott trennt. Und sie haben Buße getan und glauben, dass Jesus zur Vergebung ihrer Schuld gestorben ist. Dass dieser Jesus aber nicht im Grabe blieb, sondern dass Jesus auferstand von den Toten und so dem Tod alle Macht genommen hat. Und das war die Stunde ihrer Bekehrung, der Anfang eines neuen Lebens, eines Lebens mit Jesus Christus, das Bestand hat hier auf Erden und in alle Ewigkeit. So wie die Reaktion der Menschen damals in Athen, so geschieht es genauso heutzutage in New York, in Berlin und hier in der Südpfalz. Die einen spotten, die anderen wollen sich nicht festlegen. Einige aber lassen sich rufen. Sie tun Buße und glauben das Evangelium. Zu welcher Gruppe gehörst du? Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.